Ja, ich habe das vor Gott bewegt, Herr, was ist dran? Und da kam ich eigentlich auf eine Thematik, die eigentlich relativ selten irgendwo in Gemeinden gepredigt wird und behandelt wird, nämlich Endzeit. Auf die Thematik Endzeit. Und so ist mein Thema heute Morgen Endzeit, was uns erwartet. Was uns erwartet, und ich möchte mal einfach mal nur so einen Überblick geben über diese Heilsgeschichte, die uns betrifft und die Hauptpunkte und Hauptereignisse mal herausheben. Und es geht, die Bibel spricht eigentlich von zwei Ereignissen. Und das sind die Hauptereignisse überhaupt. Das ist einmal das erste Kommen Jesu, das Kommen Jesu auf diese Erde. Und da gab es viele, viele Prophetien, vieles ja, im Alten Testament. Und die Juden hatten ja eine ganz, ganz konkrete Erwartung. Und das Zweite ist, ist immer noch viel, das weht immer noch. Und das Zweite ist, und das ist ja schon geschehen. Das ist ja schon geschehen. Und das Zweite ist das Wiederkommen Jesu. Das Wiederkommen Jesu, das wir im Glaubensbekenntnis ne, auch bekennen. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. So heißt es im Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen, er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters, des Allmächtigen, und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und Toten. Und das wird ja noch kommen. Und da gibt es auch relativ viele Prophetien zu diesem ersten. Und dazwischen gibt es zwei Geheimnisse. Die Bibel spricht von Geheimnissen, die nicht so prophezeit worden sind. Die Geheimnisse, die Gott allein in sich verborgen hatte, bis dann kurz davor dann das offenbart worden ist. Und das haben nicht mal weder Jesus selbst noch die Engel haben über diese Geheimnisse Bescheid gewusst vorher. Und darüber möchte ich einfach heute Morgen sprechen. Und das erste Kommen, haben ja etliche Propheten vorausgesagt, unter anderem war es der Jesaja, der 700 Jahre vor Christus einfach schon ja, prophezeit hat, dass Jesus kommen wird. In Jesaja 7, Vers 14 heißt es, dann wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Er selbst wird euch ein Zeichen geben. Siehe, also wie gesagt, dieser Vers ist nicht nur Weihnachten. Jetzt nicht nur Weihnachten, sondern siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Betrifft uns natürlich als Gemeinde im Besonderen. Aber ich will noch was dazu sagen, weil auch, wie gesagt, ich habe ja evangelische Theologie studiert und dann wurde an der Jungfrauengeburt immer gezweifelt und dann haben sie das dann so als junge Frau dargestellt und dass Jesus doch aus einem Fehltritt irgendwo herausgekommen ist. Es ist ganz, ganz wichtig, diese Jungfrauengeburt, die ist essentiell für unseren Glauben. Weil der Heilige Geist ist für den göttlichen Teil zuständig. Das ist, dass er Sohn Gottes sein konnte. Und Maria ist nicht die Gottesmutter. Gott hat keine Mutter. Das ist nicht die Gottesmutter, sondern sie war für den menschlichen Teil zuständig. Deswegen war Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch. Wahrer Mensch und wahrer Gott, so heißt es umgekehrt. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Deswegen ist die Jungfrauengeburt schon sehr, sehr wichtig. Und dass eine Jungfrau schwanger geworden ist. Und dass es der Heilige Geist war. Und das ist das Außerordentliche, das ist das Einzigartige, das haben wir nicht. Keiner von uns ja, ist auch leiblich so wie Jesus geboren, das ist die Einzigartigkeit Jesu. Und das sollten wir auch stehen lassen. Weil ich sage, manche greifen da über und sagen, ich bin genauso. In gewisser Hinsicht war Jesus einzigartig. Bei der Taufe übrigens, bei der Wassertaufe, ist auch diese Einzigartigkeit Jesu, wird da deutlich, dass Jesus als sündloses Lamm Gottes, ne? Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Er ist als Sündloser in das dreckige Wasser gegangen. Das Wasser voller Sünden und hat sich beschmutzt. Eigentlich genau umgekehrt. Einfach symbolisch vorher und dann ist es geschehen. Ein auch prophetisches Zeichen auf das Kreuz hin. Seine Taufe war ein prophetisches Zeichen auf das Kreuz hin. Das war das Einzigartige von Jesus, während wir reingehen in das Wasser und frei werden von Sünde. Auch einfach nur zum Verständnis. Und es geht weiter. Jesaja hat ja mehrfach auch darüber prophezeit. In Jesaja 9, Vers 5 heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Da ist dieses göttliche Wesen von Jesu auch drin. Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf ihrem Thron Davids, auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Und das ist das, was die Juden einfach verinnerlicht haben, was jedes jüdische Kind gelernt hat, jedes jüdische Kind wusste. Und da war diese Naherwartung und dann haben sie auch erwartet, der Messias wird kommen, dieses Kind wird geboren werden, aber es wird dann die leibliche Herrschaft aufrichten, wird Israel zu dem machen, zu dem es eigentlich bestimmt ist. Wird eine Königsherrschaft auf Erden aufrichten. Und das ist das, wo sie sich gestört haben, die Juden dann später. Dass es eigentlich bei Jesus nicht geschehen ist. Dass zwar Komponenten da waren, aber auch Komponenten für sie gefehlt haben. Und in in Kapitel 11, da nochmal, ne, da heißt es auch, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln und wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind sieben Geister in einem, so heißt es auch in der Offenbarung. Und dann geht's weiter. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Und er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüften sein. Also das seht ihr, das ist das, was die Juden erwartet haben. Dass einfach das Zweite dazukommt, dass da ein König sichtbar wird, der alles in Ordnung bringen wird, was in Unordnung war damals. Und daran haben sie sich gestört bei Jesus. Und das war der Punkt, wo sie eigentlich dann, ein großer Teil zumindest, dann falsch reagiert hat, was dann letztendlich zur Kreuzigung geführt hat, weil sie dann ihn als Messias abgelehnt haben, weil sie nicht erkannt haben, dass er der wahre Messias ist. Wer euch noch was an die Hand geben, dass Jesus wirklich der wahre Messias ist, sind da immer wieder auch welche falsche Christus aufgestanden und werden noch kommen, wahrscheinlich noch mehr, und werden behaupten, dass sie der Messias sind, dass sie der Christus sind. Ja, auch in Deutschland gab es ja so eine Bewegung, wo alle auf einmal Christus waren. Ja, und sie werden viele verführen, heißt es. Dass Jesus der Einzige war von Jesus, Jesus ist der Einzige, von dem der Stammbaum, von dem die Stammbäume übrig geblieben sind. Bei dieser großen Zerstörung des Tempels wurden alle Geschlechtsregister zerstört. Und keiner kann nachweisen, dass er vom Thron Davids kommt, vom Haus Davids kommt. Jesus ist der Einzige, der nachweisen kann. Und das ist für die Juden wichtig, der nachweisen kann, dass er aus dem Haus David kommt, dass er aus dem Stamm Juda kommt und aus dem Haus David, auf dem die ganzen Verheißungen zutreffen. Auch, dass ihr das einfach mal an der Hand habt. Wie gesagt, da ist dieses erste Kommen und viele haben das verpasst. Was noch sehr interessant ist, da war ja diese Situation, Jesus ging in die Synagoge, hat die Schriftrollen genommen und dann die Lesung gemacht. Und was hat er gelesen? Aus Jesaja 61, das steht in Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir. Auch sehr, sehr interessant, wenn ihr in Jesaja 61 nachlest, da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir. Und hier heißt es im Lukas 4, der Geist des Herrn ist auf mir, weil Jesus der andere Herr ist. Versteht ihr? Er hat nur einen Herrn, wir haben zwei, Vater und Sohn. Aber der Geist des Herrn ist auf mir, hat er da gelesen, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und dann stoppt er. Dann stoppt er. Und dann, als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Aber er stoppt eigentlich da, wo Jesaja noch was hinzufügt. Und wisst ihr, was er hinzufügt in diesem Vers? Auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn und ein Tag der Rache für den Feind. Warum hat er da gestoppt? Weil jetzt die Heilszeit ist und der Tag der Rache für den Feind noch kommen wird. Versteht ihr das? Und deswegen ist es auch gut, einfach mal das Wort Gottes genau zu lesen, genau zu studieren. Und das ist das, also ja, und wie gesagt, dazwischen sind zwei Geheimnisse. Und ich will euch mal die zwei Geheimnisse sagen. Wisst ihr, was das erste Geheimnis ist? Wisst ihr, was das erste Geheimnis ist? Wer weiß es? Genau, er weiß es. Er ist Ältester, der muss es wissen. Gemeinde, wir sind das erste Geheimnis. Es gab keine Prophetie, nichts vorher. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo Petrus seine Erkenntnis hatte, dass Jesus der Sohn Gottes ist und wo dann Jesus ihm zugesprochen hat, aus dem Geist heraus. Und du bist Petrus. Könnt ihr mal Matthäus 16, Vers 18 weitergeben? Matthäus 16, Vers 18. Wo dann Jesus antwortet, also Petrus hat diese Erkenntnis, die alle anderen nicht hatten. Und er hat gesagt, Fleisch und Blut können dir das nicht offenbart haben. Und dann fängt er an zu prophezeien über den Petrus. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist das erste Wort, was über Gemeinde fällt. Das ist, im Alten Testament ist nichts davon erwähnt, dass da was kommen wird. Werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Römer Kapitel 16, heute habe ich ein paar mehr Verse, das ist einfach eine andere Art von Predigt mal. Im Römer Kapitel 16, da heißt es, Moment, Da heißt es am Schluss, also das ganz am Schluss des Römerbriefes, dem aber, Vers 25 folgende, dem aber, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium, der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung, und jetzt kommt's, des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt geworden ist. Dass die Funktion der Gemeinde, dass alle Nationen, das ist das, was Gott geheim gehalten hat, dass nicht nur die Juden am Heil Anteil haben sollen, sondern alle Nationen, und Gott gebraucht Gemeinde. Und deswegen ist Gemeinde auch wichtig. Ist ja heute auch oftmals die Frage, brauchen wir doch gar nicht mehr. Brauchen wir doch gar nicht mehr. Gemeinde ist das biblische Instrument. Ist das Instrument von Gott, das Gott gesetzt hat. Es gibt Missionswerke, es gibt Hilfswerke und alles gute Sache. Aber Gemeinde ist das Hauptinstrument, mit dem Gott Menschen erretten will. Und Gemeinde wird nicht vom Tod, nicht vom Feind angetastet werden. Die Pforten der Hölle, das heißt die größte Macht, Todesmacht des Feindes, können uns nicht zerstören. Gemeinde, echte Gemeinde, es gibt natürlich Leute, die einfach... kann man sagen, nirgendwo sich zurechtfinden und dann sagen so, jetzt mache ich meine eigene Gemeinde. Das ist nicht damit gemeint, einfach nicht Menschenidee, du musst es schon vom Herrn bekommen haben. Ja, als ich das hatte, ich bin ja Gemeindegründer, da habe ich genau geprüft, ist es wirklich mein Auftrag, hier Gemeinde zu gründen? Nicht einfach nur Idee, nicht aus falschen Motivationen heraus, sondern wirklich Reich Gottes zu bauen. Und ich denke, wir sind jetzt über 30 Jahre, wir sind durch Prüfungen hindurchgegangen, ja, und da sieht man einfach, und durch starke Sachen durchgegangen. Und da ist was Unerschütterliches. Da ist etwas Unerschütterliches. Gemeinden, die nur so aus Ideen, aus falschen Motiven heraus entstanden sind, die wird es wegblasen. Aber andere Gemeinden, die werden bestehen. Und da ist dann was Unerschütterliches. Da muss schon viel passieren, bis eine Gemeinde zerstört werden kann. Und das ist das Instrument. Und das Geheimnis ist, dass die Nationen zu Miterben gemacht werden sollen. Und so steht es auch im Epheserbrief. Im Epheser 3, Vers 2 bis 6, da heißt es, dass Gott Epheser 3, 2 bis 6, da heißt es, ich lese den Vers 1 noch mit dazu, deswegen bin ich Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Denn mir ist durch Offenbarung, jetzt heißt es wieder, das Geheimnis zu erkennen gegeben worden. Wie ich es euch oben kurz geschrieben habe, beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben an und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Und dann geht es dann weiter in Vers 9, ja, was die Verwaltung des Geheimnisses, wieder Geheimnis, des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Es war in Gott verborgen, nicht mal Engel haben das gewusst. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde, nicht durch irgendwas anderes, durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unseren Herrn. Deswegen ist vorher nichts gesagt worden, weil der himmlische Vater Jesus dazu gebrauchen wollte. Und Jesus hatte dann auch die Offenbarung, ich werde jetzt Gemeinde gründen, ich bin der Eckstein, ich werde Gemeinde gründen. Und seitdem geht das weiter. Und es ist immer noch Zeit der Gemeinde und Zeit der Gemeinde, dass wir auch das verstehen vom Heilsplan her, ist Gnadenzeit. Es ist immer noch Gnadenzeit. Und diese Zeit sollen wir Gemeinden nutzen. Wir sind dazu da, die Ernte einzubringen, auch in der Corona-Zeit. Es ist eine Ernte da, jedes Jahr. Eine Ernte im Natürlichen, aber auch eine geistliche Ernte. Und hier sind Menschen, die reif sind zur Ernte und die hereingeholt werden sollen in das Reich Gottes. Das ist das, was Gott will. Wir sind ausgesandt zu einer erschütterten, momentan sehr erschütterten und sich mehr und mehr zerstörenden Welt. Dahin sind wir ausgesandt, in diese Welt hinein, die sich selbst zerstört. Und wir sollen das Evangelium weitergeben. Das ist das, was Gott durch die Gemeinde, wofür Gott die Gemeinde gesetzt hat. Und dass wir Christen Salz der Erde sind. Und ihr wisst, Salz hat erhaltende Kraft. Wenn man ein bisschen älter wird, hat man Probleme mit dem Salz. Ich habe momentan so eine Ernährungsumstellung und ich gucke immer genau auf den Salzgehalt und der ist immer relativ hoch, wenn ich dann in die Läden reingehe, ne, und dann gucke ich Hähnchenbrust und sonst was, 2,6 Gramm Salz pro 100 Gramm und wenn du mal das auf den Löffel tust und essen würdest, ne, dann wird's Hurra schreien. Ja? Aber das ist unglaublich, wie gesalzen einfach diese Nahrungsmittel sind. Warum machen die das? Und dann fügen sie wieder Dextrose und Zucker dazu, ja, damit das Ganze ausgeglichen ist und so ein Mix ist, dann der noch bekömmlich ist, weil sonst wäre es zu versalzen. Warum machen die das? Die das herstellen, das Fleisch herstellen, ist natürlich nicht gut. Da gibt es ja jetzt viele, viele Kritik und auch viele Studien. Aber dieses Salz wird einfach dient dazu, dass das länger hält. Und da kann man das Verfallsdatum ja weiter nach vorn setzen. Und deshalb, Salz hat erhaltende Kraft. Wir sind das Salz der Erde. Und ich denke, dass Gott durch uns, durch die Gemeinde, und das Gemeinde ist immer konkret, ist nicht ein Abstraktum, sondern durch die Gemeinde, ist Ortsgemeinde und natürlich die Gesamtheit aller Gemeinden weltweit, dass Gott diese Welt bewahrt vor der totalen Zerstörung. Wir sind Gemeinde Jesu Christi, ist das Instrument, das zurückhält. Das Übel zurückhält. Das Böse zurückhält. Und man kann sagen, auch über die großen Kirchen, was man will, da gibt es vieles Falsches auch. Aber auch bei uns gibt es Falsches. Auch bei uns Freikirchen. Da soll man einfach demütig bleiben. Aber es gab zu allen Zeiten Menschen, die geglaubt haben und gebetet haben. Und Gott schaut darauf. Auf Menschen, die geglaubt haben, auch in der katholischen, in der evangelischen Kirche, überall gibt es Menschen, die glauben, die beten und die einfach dafür sorgen, dass einfach zurückgehalten wird. Und wisst ihr, was das zweite Geheimnis ist? Das zweite Geheimnis ist das Wegnehmen der Gemeinde Jesu von der Erde. Das Wegnehmen der Gemeinde Jesu von der Erde. Und da gibt es eine ganz wichtige Bibelstelle, die steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 folgende: Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, also das war diese Naherwartung, die die damals hatten, die sich jetzt nicht so erfüllt hat, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gott herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das ist dieses zweite, 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18 oder bis 17. Ich stehe hier so vor euch, aber in Wirklichkeit gibt es was an mir, was ihr nicht sehen könnt. Ihr könnt nur meinen Körper sehen. Aber ich bin eine geistliche Persönlichkeit. Wer von Neuem geboren ist, dessen Geist ist zum Leben gekommen, ist eine geistliche Persönlichkeit. Die in diesem Körper wohnt. Und jetzt ist da dieser liebe Bruder gestorben, jetzt vor 3 Tagen, auf ganz tragische Art und Weise. Und das ist natürlich etwas, wo wir großen Verlust empfinden. Es ist immer, wenn ein Mensch geht, entsteht eine große Lücke. Nur da ist sehr viel Trauer. Aber auf der anderen Seite ist doch eins ganz klar. Wenn du und ich, wenn wir mal gehen werden, da werde ich rausgehen, ich werde weitergehen. Ich weiß nicht, ich bin ja schon lange, lange gläubig und da war früher so ein christlicher Liedermacher, der hieß Manfred Ziebald und er hat ein Lied gemacht, ich gehe weiter, nur ein wenig weiter. Ich werde, was passiert? Ich werde diese Hülle hinter mir lassen. Und ich werde dann in die Herrlichkeit gehen. Und das sollen wir nicht vergessen. Das ist doch das Allerwichtigste. Wir werden mal in der Herrlichkeit sein. Wir müssen jetzt nicht irgendwo da Angst haben um den Frank. Der hat es tatsächlich besser. Der ist jetzt in dieser unaussprechlichen Herrlichkeit. Der hat seine Hülle abgelegt. Die ist nicht mehr lebendig. Die begraben wir. Aber eigentlich in Wirklichkeit ist es für ihn ein herrlicher Tag, weil er ist uns vorausgegangen. Und das sollen wir nicht vergessen. Da sollen wir nicht nur an dem Hier und Jetzt, das ist das, was ich am Leib Christi oftmals so jetzt sehe. Früher gab es in dem Mittelalter gab es eine Vertröstung immer nur auf die Ewigkeit. Heute betont man immer nur das Hier und Jetzt, dass es dir hier gut geht und jetzt alles okay ist. Aber das Wichtige ist die Ewigkeit. Dass du und ich, dass wir an einen Ort kommen, den wir gar nicht beschreiben können. So heilig ist der. Aber was passiert wird mit der Gemeinde? Der Herr wird selbst herabkommen. Und die Gemeinde wird entrückt werden. Und da gibt es viele, viele Theorien. Sorry, ich bin über der Zeit, aber ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, was ich jetzt auch weitergebe. Es gibt sehr, sehr viele Theorien. Da gibt es die Prätributionalisten, es gibt die Mittributionalisten und es gibt die Posttributionalisten. Das heißt, was passiert mit der Gemeinde? Kommt die Entrückung vor der Trübsal, vor der großen Trübsal, mitten in der Trübsal oder nach der Trübsal? Wisst ihr was? Die Gemeinde wird mit der Trübsal überhaupt nichts zu tun haben. Und das weise ich euch nach. In Offenbarung 3, Vers 10 heißt es, Offenbarung 3, Vers 10, das Wort an die Gemeinde von Philadelphia, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und die Stunde der Versuchung, die kommt vor der Trübsal. Die kommt noch vor der Trübsal. Wisst ihr, was die Stunde der Versuchung ist? Die Stunde der Versuchung ist, wenn der Antichrist kommt und wenn der ganze Erdkreis verführt wird. Und das Ganze mündet dann in diese ganz, ganz die schrecklichste Zeit, die die Welt jemals sehen wird. In diese große Trübsal. Aber ne, ich werde mich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Und dann Vers 11, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nehme. Und jetzt mal einfach ein Beispiel. Ein kleines Mädchen könnte in den See fallen, aber es wird von seinen Eltern davor bewahrt. Es wird davor bewahrt. Oder das andere Beispiel, das Kind ist in den See gefallen. Was passiert dann? Hoffentlich, dann wird es aus dem See gerettet. Aber hier steht ganz klar, auch im Griechischen, steht ganz klar, kereo ek, also bewahrt vor. Also das heißt, es passiert überhaupt nicht. Du kommst gar nicht in das rein. Sondern diese Entrückung kann jetzt ganz theoretisch jeden Moment passieren. Da sollten wir bereit sein. Die kann jeden Moment passieren. Aber wenn sie passiert, dann passiert was für die, geschieht was für die Welt, was ganz Schlimmes, weil die Gemeinde ist weg. Der Geist Gottes wird noch da bleiben, weil es werden sogar in der Trübsalzeit noch Menschen zum Glauben kommen. Der Geist Gottes, aber es wird eine ganz, ganz, ganz harte Zeit. Aber die Gemeinde wird bewahrt. Und die Gemeinde ist dann am himmlischen Ort mit Jesus, feiert das Hochzeitsmahl, wird, und noch was anderes passiert, wir kommen alle, kommen vor den Richterstuhl. Und wir werden dann beurteilt. Aber es ist kein Strafgericht. Und das ist das Wichtige. Wir Gläubigen kommen nicht in ein Strafgericht, sondern es ist eigentlich ein Belohnungsgericht. Wie beim Fußballschiedsrichter, wo dann am Schluss, oder jetzt heute Abend ist ja Pokalendspiel, ne, wenn dann der Pokal überreicht wird, wenn die Siegesgrenze verteilt werden, bist du dabei? Bist du dabei? Und dann warnt aber der Schreiber der Offenbarung, ja, pass auf, dass der Siegeskranz dir nicht genommen wird. Wie kann dir der Siegeskranz genommen werden? Indem ein anderer das macht, was du eigentlich tun solltest. Du solltest das Evangelium weitergeben und hast es nicht gemacht. Ich kann mich heute noch erinnern, ich habe ja mein Abitur in Laubach nachgemacht und sowas, und da war eine ganz, ganz nette Mitstudentin, und total nette junge Frau. Und wir haben uns super gut verstanden. Wir waren einfach so befreundet, ja, so kumpelhaft befreundet. Und da kam dieses Drängen, gib ihr das Evangelium weiter. Habe ich gemacht. Sie hat mich komplett abgelehnt, hat mich komplett abfahren lassen. Aber wisst ihr, was passiert ist? Wir beide haben unser Abitur gemacht. Und dann kriege ich ein Jahr danach einen Brief von einem Freund. Die und die ist gestorben. Ist Folgendes passiert, die war auf dem Weg zu ihrem Freund, der hat Medizin studiert, sie wollte das auch tun, ist auf dem Weg, ist angehalten worden, da hat einer eine Panne vorgetäuscht, das war irgendwie so ein britischer Soldier, und sie ist ausgestiegen und der hat sie vergewaltigt und erstochen und verscharrt. Und ich war so froh, dass ich das Evangelium weitergebe. So froh. Das werde ich niemals vergessen. Ja? Der Siegeskranz kann dir genommen, da wo du nicht gibst und geben solltest und ein anderer tut, dann nimmt er dir den Siegeskranz weg. Und deswegen hat das alles auch einen Sinn. Und wir werden beurteilt. Unsere Motive. Gott wird in die Tiefe unseres Lebens hineingehen. Und die Herzen beurteilen. Das wird in dieser Zeit passieren. Und dann kommt das zweite Kommen Jesu. Und da werden wir mit dabei sein. Er wird kommen mit seinen Heiligen. Wir werden dann auf die Erde kommen. Und Jesus wird dann, seine Füße werden auf dem Ölberg leibhaftig stehen. Und das ist das, was die Gemeinde wieder nicht erwartet. Die Gemeinde ist so rückwärts orientiert. Wir Christen sind so rückwärts orientiert und schauen immer noch auf das Opfer Jesu. Ist ja richtig. Aber er wird kommen nicht mehr als der geschlagene Gottesknecht, sondern er wird kommen als der Herr der Herren und König aller Könige. Und er wird durch das goldene Tor einziehen und es wird alles das leiblich passieren. Es wird nicht irgendwie vergeistig passieren. Er ist nicht vergeistig gekommen, sondern er ist leiblich gekommen und er wird auch leiblich wiederkommen. Und da muss die Gemeinde Jesu wieder darauf eingestellt werden. Gerade in dieser Zeit. Er wird kommen und er wird kommen und richten. Und dann gibt es auch die Zeit der Rache. Und er wird Krieg führen. Auch wenn Kriegsgegner Probleme haben damit. Ne? Aber er wird Krieg führen. Der Herr wird einen gerechten Krieg führen. Das kannst du nachlesen in der Bibel. Und er wird kommen und sein Reich aufrichten. Aber wirst du dabei sein in der Schar, der Gewinner, der Sieger. Und das ist das, was Gott will. Dass du damit dabei bist. Und er wird die Nationen richten und wird sein Reich aufrichten. Und deswegen, wir sind in dieser spannenden Zeit zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen. Wir sind Teil des Geheimnisses und du hast eine ganz, ganz wichtige Funktion. Nutze diese Funktion. Sei Salz der Erde, sei Licht der Welt und Gott wird dich mächtig belohnen. Amen. Könnt ihr dazu Amen sagen? Amen. Gott segne euch.